Wunderbar, ich sollte dann auch reden, wenn Sie da dran rumdrehen. Also 1, 2, 3, 1, 2. So, nun geht's los. Räumliche Fähigkeiten. Geometrische Vorerfahrung, können Sie sich vorstellen, wird sozusagen mathematisch klassisch unterteilt in die Ebene-Geometrie und in die Raumgeometrie. Also heute sagt man 2D- und 3D-Geometrie, wo D für Dimensionen steht und die 2 halt die Dimension durchzählt davor. Von der Systematik in der Geometrie ist es meistens so, dass man sich zunächst Gedanken macht über die Ebene-Geometrie und dann mit einigen Geschick aus diesen Figuren der Ebenengeometrie so etwas wie raumgeometrische Körper entwickelt. So werde ich das auch in dem nächsten Semester einführen, wenn wir dann wieder konkret auf die Raumgeometrie zu sprechen kommen. Diesen Semester mache ich mit Ihnen genauso auch dann die Ebenengeometrie, wenn es wieder stärker um die Mathematik geht. Hier geht es ja erstmal um die Wahrnehmungs- und Denkfähigkeiten der Kinder. Da ist es so, dass die raumgeometrischen Fähigkeiten der Kinder dominant sind und sehr viel entwickelter sind als die Ebene-Geometrie. Das hat schlicht und ergreifend damit was zu tun, dass wir von unserer Wahrnehmung her in einem dreidimensionalen geometrischen Raum leben und deswegen die Kinder eben von Anfang an eben auch so Raumvorstellungen wie visuelle Wahrnehmung, räumliches Vorstellungsvermögen und räumliches Denken von der Wiege an natürlich üben und beherrschen können. Kinder kommen also schon mit relativ viel raumgeometrischen Fähigkeiten zur Welt. Hier kommen wir jetzt zu dem ersten Punkt, die visuelle Wahrnehmung. Ganz entscheidende Geschichte ist hierbei die Figur-Grund- oder Figur-Hintergrund-Unterscheidung. Ich gehe auf alle Punkte noch genauer ein. Ich zähle Ihnen das jetzt erstmal hier nacheinander auf. Die Geschichte ist ja ganz einfach, wenn man irgendwo hinschaut auf irgendein räumliches Gebilde, etwa in ein Zimmer, in dem man liegt oder in seiner Krippe oder in seinem Wickeltisch, wo man als Säugling ist, sieht man ja was mit den Augen. Und es ist überaus hilfreich, wenn diese Figur zum Beispiel in der Lage ist, das Gesicht der wickelnden Person, nehmen wir das mal idealerweise an, dass das die Mutter ist, dass sie das von den Hintergrundsräumen wie in einem Schrank oder einer Kommode, wo das Spinatenöl drauf liegt oder sowas, sozusagen unterscheiden kann vom Abstand als Figur zum Hintergrund. Das andere nächste sind dann die visomotorischen Koordinationen. Da geht es also darum, dass man seine Handbewegung, seine Fußbewegung und was man alles mit dem Körper machen kann, das ist das Motorische, sozusagen mit seinem Blick und das, was man sieht, koordiniert. Kleine Kinder spielen unglaublich lange mit ihren Fingerchen und mit ihren Füßlein, wenn man sie denn frei strampeln lässt. Und sie sind natürlich dabei, am Üben rauszukriegen, kann ich das Mobile oder was da an der Butze hängt oder so, kann ich das erreichen oder nicht? Und insofern lernt das Kind sehr schnell, Entfernung abzuschätzen und gleichzeitig auch abzuschätzen, wie ob es mit seinen eigenen Extremitäten daran kommt. Wahrnehmungskonstanz ist eine interessante Sache, da will ich am Anfang gar nichts zu sagen, damit Sie nachher schön überrascht sind. Räumliche Orientierung ist, glaube ich, als Begriff auch ganz klar, dass man also sowas weiß, wo oben, unten, vorne, hinten, rechts und sowas ist. Und das visuelle Gedächtnis, da geht es darum, dass man relativ schnell als Kind und als Mensch in der Lage ist, beispielsweise im Kopf den Weg von der Küche zur Toilette im Haus sich vorzustellen. Mit allen Kanten und Ecken, sodass man es sogar mit verschlossenen Augen gehen könnte. Und später, wenn man in der Grundschule ist, dass man, wenn man mal noch davon ausgeht, dass die Grundschule irgendwo im Einzugsgebiet des Wohnortes ist, dass man den Schulweg auswendig kennt, dass man ihn sich einfach vorstellen kann. Man hat sozusagen einen Weg im Kopf mit relativ vielen Details und alles Mögliche. Das sind also die Punkte, die ich jetzt hier von 1 bis 5 also so kategorisch mal durchgehe. Hier war die Figur-Grundunterscheidung, hat ihm schon gesagt, das ist eine Geschichte, die uns offenbar angeboren ist. Aber man eben auch genauer weiß, dass eben diese Fähigkeit, einen Gegenstand vor seinem Hintergrund zu erkennen oder zu unterscheiden, auch sehr stark natürlich davon abhängig ist, wie klar sind die Gegenstände konturiert, so sodass man sozusagen auch die Grenzen sehr deutlich unterscheiden kann. Und dass eben geschlossene Konturen sehr viel leichter wahrgenommen werden als offene. Die berühmten Beispiele, die Sie dann immer aus der Literatur oder sonst woher kennen, sind zum Beispiel solche Bildchen, wo man dieses linke Bild beispielsweise verstehen kann als einen schwarzen Hintergrund mit irgendeinem antiken hellenischen Kelch vorne dran. Man kann es aber auch sehen als einen weißen Hintergrund mit zwei spiegelbildlichen Profilen von einem hakennasigen Gesicht. Entsetzen ist groß. Lassen wir ihn ein paar Minuten. Es gibt sogar Menschen, die können das bewusst wechseln, das Bild. Können sie irgendwann auch. Wenn nicht, dann gehen sie auf die linke Seite und versuchen sozusagen dieselbe Orientierung zu halten. Weiß ist Vordergrund, dann haben sie es auch. Okay, das läuft unter so einem Begriff wie optische Täuschung, da können Sie also zigtausend Sachen machen. Aber wie ich an der Lautstärke merke, ist das für Sie immer noch nicht für alle erkennbar. Also eine Möglichkeit, um das zu machen, setzen Sie sich fest in Ihren Stuhl, lehnen Sie sich zurück und versuchen Sie gleichsam, wie so kurz vorm Einschlafen, mal den Blick zu entschärfen. Sozusagen völlig unfokussiert auf das Bild zu gucken und dann wieder scharf zu stellen. Da kann passieren, dass Sie sozusagen unbewusst den anderen Gegenstand scharf stellen und dann auf einmal sehen Sie die beiden Fratzen oder den Kelch. Sie müssen also Ihre vorgeprägte Wahrnehmung jetzt ein wenig überwinden. Okay, ansonsten wäre das was, in 3 bis 4 Wochen, wenn wir auch mal wieder einen Regentag am Wochenende haben, das ist uns ja seit 4 Wochen nicht vergönnt, eigentlich auch ganz schön, dann sitzen Sie eh zu Hause rum, wissen nicht, was Sie machen sollen, dann setzen Sie sich da mal hin mit Ihrer ganzen Familie, Freunden und sonst was und versuchen Sie mal, das Spielchen zu machen. Einmal in Google eingeben, optische Täuschung, da kriegen Sie zigtausend solche Bildchen. Visomotorische Koordination, ein Glas ergreifen, einen Ball fangen. Wie Sie sicherlich sehen, sind das zwei verschiedene Vorgänge von der Komplexität her, weil bei einem Glas ergreifen wir zunächst erstmal davon ausgehen, das Glas steht fest auf dem Tisch und man sozusagen einen festen Gegenstand von seiner Position aus versucht zu ergreifen, während der zweite einen Ball fangen komplizierter ist, den Gegenstand, den ich greifen will, bewegt sich selbst. Ich muss also so etwas wie eine Flugkurve mit den Zeitveränderungen, die dabei sind, antizipieren und dann zupacken. Das ganz Erstaunliche ist, dass das unglaublich viele Leute können. Das Glas ergreifen sowieso, das lässt dann im Alter sehr nach, wenn man anfängt zu kleckern und zu plempern. Das ist auch mit den kleinen Kindern so, wobei das bei denen häufig der Fall ist, dadurch, dass sie noch unentwegt am Wachsen sind, dass sozusagen gerade eingeschliffene Abstandsmessungen, wenn man so will, zur Hand und so auf einmal nicht mehr stimmen, weil wieder ein paar Millimeter zugekommen sind und dann fluppt der Suppenteller schon wieder vom Tisch gefallen ist. Das gelingt Ihnen natürlich vor allen Dingen immer dann, wenn Sie die Suppe nicht mögen. Also da ist auch immer noch was anderes dabei. Mit dem Ballfangen, das ist übrigens auch eine Geschichte, wenn man das relativ früh mit Kindern macht, entwickeln sie da unglaubliche feinmotorische Fähigkeiten. Und ich glaube, in unseren Kulturkreisen haben wir da hinreichend viele Möglichkeiten, das mit ihnen zu machen. Es wird allerdings, sagen wir mal, in einer zunehmend mehr sich vor einem Fernseher stattfindenden Kindheit diese Fähigkeiten nicht sonderlich gefördert. Also wenn Sie einfach mal einen Blick für Bewegungsästhetik haben, schauen Sie sich mal einen guten Basketballerin oder Basketballer oder Volleyballer an, mit welcher Finesse und mit welchem sozusagen Eleganz die sozusagen komplizierteste Bälle irgendwo kommen sehen und noch dagegen hauen können. Und dann probieren Sie es mal selbst. Dann werden Sie merken, dass das nicht nur Training ist, sondern dass da möglicherweise auch diese Menschen eine ganz andere Lebenserfahrung haben. Oder Tischtennisspieler sind auch solche Genies auf dem Gebiet. Also die können dann einfach unglaublich. Die treffen auch jedes Mal mit dem Schläger den Ball und hauen nicht daneben, auch mit der Rückhand, die sind einfach toll. Und das, wie jetzt im letzten Punkt steht, sind Sachen, die sind fast abgeschlossen, wenn die Kids in die Schule kommen. Also es ist etwas, was sozusagen im Vorschulbereich, im Elternhaus und im Kindergarten besonders viel gefördert werden sollte. Und Und einige Familien tun das halt und andere weniger, wie in anderen Fällen auch. Und wir haben auf dem Bereich in der Schule dann nicht mehr sonderlich viel zu tun. Und wenn das auch, würde das ja auch in unserer Aufteilung des Unterrichts in verschiedene Schulfächer in den Sportunterricht fallen. Leider, vielleicht kann man mal hier und da ein paar Sport- und Mathestunden zusammenlegen. Das würde sicherlich Spaß machen. Es macht sowieso unglaublich viel Spaß, Mathe in der Turnhalle zu machen, weil da hat man Platz. Und da kann man mit den Kindern endlich mal Bewegung, auch bei schlechtem Wetter, wenn es kalt ist, machen und nicht immer nur in so einer Klasse hocken. Also so ein paar Ideen mal so nebenbei. Kommen wir lieber zur Wahrnehmungskonstanz. Da ist jetzt das interessante Phänomen, dass wir in unserer raumgeometrischen Welt Gegenstände in der Ferne kleiner erscheinen. Und wir dennoch aufgrund von Erfahrung und sozusagen in unserem Gehirn dieses Phänomen korrigieren können. Ich zeige Ihnen das mal, also es geht so um Größen- und Formenkonstanz, ich zeige Ihnen das mal in diesen beiden Bildchen. Sie wollen es nicht glauben, aber nehmen Sie sich ein Zentimetermaß oder Lippenstift oder was Sie bei sich haben. Diese drei Zylinder, die da stehen, haben alle dieselbe Höhe und denselben Durchmesser. Aber es ist so, dass uns dieses Ding hier hinten sehr viel größer erscheint. Das liegt daran, dass wir eben durch diese Streifen, also Linienbildung, die in die Tiefe gehen, die Illusion eines Raumes vorgespielt bekommen und wir eben einfach wissen von der Raumlichkeit, was im Hintergrund, was weit weg ist, erscheint kleiner, als es in Wirklichkeit ist. Haben wir da also etwas, was metrisch gesehen genauso groß ist wie der Gegenstand im Vordergrund, erscheint er uns größer. Und umgekehrt sehen Sie jetzt hier, wenn Sie wollen, das richtige Bild. Sie sehen, diese Figuren stehen hier alle haargenau an dieser Linie, die in die Tiefe geht. Diese Gegenstände sind nicht gleich groß, wenn man sie ausmisst. Aber wir würden sagen, das sind die drei gleich großen Zylinder. Das ist mit Konstanz gemeint, dass wir eben in der Lage sind, so etwas zu erkennen. Hat möglicherweise, wenn man sich das so zurückbildet in die Steinzeit und die Zeit davor, auch einen ganz klaren Überlebensvorteil gehabt, dass man einen gefährlichen Mammut in 3 Kilometer Entfernung als kleinen Punkt sich durchaus als ein riesig gefährliches Tier vorstellen könnte und schnell mal in seine Höhle verschwunden ist, bis das Vieh wieder weg war und nicht gesagt, ach, das kleine Mäuschen da hinten, das stört nicht weiter, das kann ich ja mit dem großen Zeh tottreten. Dass wir diese Fähigkeit hatten, hat uns vermutlich solche Gefahren, uns nicht, aber unsere Vorfahren vielleicht auch am Überleben geholfen. Das ist die Größenkonstanz, die Formenkonstanz ist was Ähnliches. Die Tür, die Sie hier sehen, würden wir höchstwahrscheinlich alle auf den Anblick hin, wenn ich Sie frage, was für eine Form, geometrische Form hat diese Tür, würden Sie, wenn Sie denn die Terminologie kennen, sagen, das ist ein Rechteck. Mit Verlaub, nur eins dieser 4 Figuren ist ein Rechteck, von der Abbildung her, nämlich dies hier unten. Dies ist ein Trapez, dies ist ein Trapez und dies ist überhaupt kein Rechteck, sondern in dem Sinne eine Linie, eine Strecke. Aber dennoch sind wir in der Lage, wir erkennen den Gegenstand Tür und wir wissen, die Tür ist rechteckig. Insofern sind das also Fähigkeiten, die wir besitzen und keine Fehler, die wir machen. Und das ist auch wunderbar, dass wir eben unabhängig von der Lage und der Perspektive, wie ich da drauf schaue, die Originalfigur identifizieren können. Ja, das ist alles, was ich da Ihnen zu dieser visuellen Wahrnehmung zu sagen kann. Aber wie Sie vielleicht sehen, Sie sind ja auch wieder ganz überraschend still und überrascht, was es da so alles für interessante Sachen gibt. Das freut mich ja, dass ich Ihnen sowas präsentieren kann. Einfach zu sehen, dass das auch Fähigkeiten sind, die höchstwahrscheinlich auch schon bei Vorschulkindern sehr entwickelt sind. Das ist manchmal ein bisschen schwer bei denen rauszukriegen, weil die wollen dann die Fachterminologie nicht kennen und ich nicht mit einem 2-jährigen Kind darüber reden kann. Siehst du da auch ein Rechteck oder sowas? Aber alles, was man experimentell machen kann, spricht dafür, dass die eben auch solche perspektivisch verzeichneten Figuren sozusagen in ihrem Kopf als die nicht verzeichnete Figur repräsentiert haben. Und das ist doch wunderbar. Ja, insofern sind wir also geborene dreidimensionale Menschen, also Menschen für die Dreidimensionalität gemacht. Und da gibt es noch so was anderes, wie zum Beispiel die räumliche Vorstellung. Das ist auch ganz entscheidend, den Standpunkt und die räumliche Beziehung zwischen verschiedenen Objekten erkennen, also zu sehen, was steht davor, was steht dahinter. Auch die Erkenntnis, dass Gegenstände verdeckt sein können, weil was davor steht. Das sind also wunderbare Sachen, die wir als räumliche Fähigkeiten sehr früh erwerben. Und das ist also hier gemeint mit Wahrnehmung der Raumlage. Das heißt also oben, unten, Wahrnehmung der räumlichen Beziehung. Heißt also, was steht davor, steht dahinter, steht links davon, steht rechts davon. Sie werden ja auch hier noch Veranstaltungen bei der pädagogischen Psychologie kennenlernen. Und da werden Sie sicherlich das berühmte Drei-Berge-Experiment von Jean Piaget mal kennenlernen. Da geht es dann um so einen Begriff wie Perspektivenübernahme. Und da geht es genau um solche Untersuchungen, was kann das Kind zu welchem Lebensalter schon in dieser Bereich der räumlichen Vorstellung. Hier mal was für Sie. Sie sehen da oben so ein gelbes Dreieck. Mit einem eingezeichneten Dreieck. Und Sie sehen hier eins. Und die Frage an Sie ist, wie rum wurde das gedreht? Rechts rum, links rum oder auf den Kopf gestellt? Das ist der Grund, warum man das in der Turnhalle machen kann. Man könnte nämlich den Kindern sagen, mach mal vor, mach deinen Purzelbaum oder alles Mögliche. Wie sie jetzt anfangen, mit den Armen zu rudern, aber aufpassen müssen, dass sie nicht dem Nachbarn einen Satz Ohren abhauen, hätten sie da also genügend Platz, das also mit hinreichender Bewegung zu machen. Ja, genauso muss man es lösen. Man muss sich da so und drehen und alles Mögliche. Man kann das natürlich auch stark analytisch sich überlegen. Ja, bitte. Ja, blöde Frage, würden Sie sagen, oder? Oder blöde Antwortkategorien. Wäre mehr eine Aufgabe, wo man sagt, äußere dich mal dazu, anstelle vom Kreuz an. Ja, bitte, Sie haben auch noch, oder Sie zeigen nur, ja, es ist nicht eindeutig beantwortbar, ne? Diese Figur ist eben ein gleichseitiges Dreieck und damit hochgradig symmetrisch. Und da ist eingezeichnet wieder ein gleichseitiges Dreieck, was auch hochgradig zu den Symmetrieachsen sozusagen dazu passt. Und die einzige Orientierung habe ich immer Dreieckspunkt. Und wenn ich von dem ins Dreieck gucke, sehe ich sozusagen auf den seitlichen mittelhalbierenden so einen querstehenden Strich, der parallel zur gegenüberliegenden Seite ist. Das ist aber überall der Fall. Ich könnte also zum Beispiel sagen, dieses komische Dreieck da oben, diese Spitze, ist so ein Stück nach da gedreht worden und ist die geworden. Ich kann aber auch sagen, diese Spitze ist hier auf 9 Uhr gedreht worden und dann sieht sie da aus. Ich kann aber auch sagen, das Ding ist 50 Mal gedreht worden und dann so stehen geblieben. Das ist so Ihre Idee, ne? Dass man, also wenn ich sozusagen dreimal, so einmal um 270 Grad drehe, kann ich sozusagen andersrum um 90 Grad drehen, dann müsste dasselbe rauskommen. Also Einzige, was höchstwahrscheinlich unserem Sprachverständnis nicht entspricht, ist, dass es auf den Kopf gestellt ist. Dann würde ich vermuten, dass die Spitze genau unten ist und die ist ja so ein bisschen so schräg davon. Mhm. Ich übrigens letztens, obwohl wir in der Zeit so zurückliegen, macht nichts, sehr hübsche, wir haben so ein Projekt, wo wir raumgeometrische Vorstellungen oder raumgeometrische Aufgaben in Familien behandeln. In deutschsprachigen, in türkischsprachigen, gemischsprachigen Familien. Und da ging es auch darum, dass man mit Bauklötzen so eine Art F legen muss. Also zwei unten und dann zwei hoch, ne? So Quader. Und die können sich nicht einigen. Und dann sagt das Kind, das war eine türkische Familie, die versuchten die Aufgabe mehr oder weniger, also in Türkisch haben die sich unterhalten. Und da sagt das Kind auf Türkisch etwas, was auf Deutsch heißt, du musst das auf deinen Kopf stellen. Das war natürlich eine unglaublich hübsche Geschichte. Meine Mitarbeiterin, selbst Türkin, hat das übersetzt und die wildesten Überlegungen gehabt. Wieso meint er, dass man das auf den Kopf stellen muss oder alles Mögliche? Bis uns dann die Idee gekommen ist, dieser Junge hat deutschen Geometrieunterricht gehabt in der Grundschule. Und da gibt es die Aufgabe, etwas auf den Kopf stellen. Was aber überhaupt nicht heißt, dass ich mir auf meine eigene Birne was stelle, sondern dass ich dieses Ding umdrehe. Und nun ist es wohl im Türkischen so wie im Englischen, dass man meistens immer keinen unbestimmten, sondern Personalpronomen vor. Man stellt nicht was auf den Kopf, sondern on his Kopf, wie im Englischen auch. Folglich wird diese Lehnwortübersetzung in Türkische übernommen. Man hat eine wunderbare Übersetzung. Man sieht nur bei der Formulierung, wie der Rest der Familienmitglieder erbleicht. Wieso sollen wir uns jetzt was auf unseren Kopf stellen? Das wird ja noch ganz schrecklich enden. Was ist meinem Sohn da wieder durch den Kopf gegangen? Und das ist eben genau diese Sache hier, ist das auf den Kopf gestellt. Und von der Sache, wenn man das zurückübersetzt und er meint, du musst das auf den Kopf stellen, war das völlig richtig gemeint. Es war nämlich die Frage, ob das F aufrecht steht oder sozusagen mit dem oberen Balken nach unten. Und dann wollte er der Mutter sagen, du musst das auf den Kopf stellen. Würde man im Deutschen höchstwahrscheinlich auch keiner verstehen, aber es wäre zumindest vom allgemeinen Sprachgebrauch nachverstehbar. Aber zu sagen, du musst das auf deinen Kopf stellen, ist natürlich unglaublich interessant. Und deswegen ist mir das gerade eingefallen. Damit kommen wir zum Punkt, den wir hier noch gar nicht so großartig ansprechen. Wie stark schon in dieser raumgeometrischen Angelegenheit, wo man ja so denkt, das geht so um innere Vorstellungsbilder, Rotationen von Objekten im Kopf, dass man sich das vorstellen kann, dass es auch gleichzeitig so etwas wie eine begleitende Sprache gibt. Und diese Sprache ist in der Raumgeometrie hochgradig gestisch. Haben Sie mir gerade alles vorgeführt. Das haben Sie sich vorgestellt bei dem Dreieck. Es wird also geredet und gleichzeitig wird Bewegung gezeigt. Das kann man, weil man schon diese anderen Fähigkeiten hat, wie Raum, Distanz, Größen oder solche Geschichten. Das ist also wunderbar. Wir haben also in der Raumgeometrie eben so eine Mischung, eine sehr starke Mischung von sprachlicher Ausdrucksfähigkeit und gestischer Darstellung, die natürlich, sagen wir mal, dann im Laufe der Zeit in der Geometrie immer stärker auch formalsprachlich sich ausgestaltet. Aber sozusagen innerlich passiert immer noch dasselbe. Man ist unentwegt dabei, irgendwelche Gegenstände im Kopf rotieren zu lassen. Dazu braucht man zum Beispiel auch noch so eine Wahrnehmung der räumlichen Beziehung. Ja. Bis auf den Kopf gestellt. Das ist wohl falsch. Die anderen sind... Ja, können Sie beides machen. Einzige Interessante wäre nur, wenn ich mit dem Erstklässler das mache, sondern mit Ihnen in Frage, um wie viel Grad ist es denn dann gedreht? Und dann kämen sowas Sachen wie 90 Grad oder 75 Grad oder was immer Sie sich da vorgestellt haben. Hier haben Sie ein schönes Bild. Das soll der Saturn sein. Der, wie auch die Erde und unser Mond, von der Sonne beschieden wird. Und dann die Frage ist, von wo scheint die Sonne auf den Saturn? Ganz da hinten meldet sich wer, ja? Von rechts. Ja. Und die nächste Frage, sind die Saturnringe unvollständig? Machen wir ganz da hinten wen? Also am besten habe ich die Bewegung gesehen und das andere war unbeleuchtet. Sie wollten nur sowas sagen wie, die Ringe gehen da hinten durch, aber der Saturn wirft einen Schatten auf diesen Ring und deswegen kann man genau in der Durchmesserbreite dieses Saturns hinten die Ringe nicht sehen. Die liegen sozusagen beschattet da. Es gibt hier allerlei viel Volksweisheiten darüber, warum es bei uns Vollmond, abnehmende Monde und alles Mögliche gibt. Und viele Leute meinen, das hat damit zu tun, dass die Erde die Sonnenstrahlen abhält, den Mond zu beleuchten, dass also gleichsam der Mond dann teilweise gerade vergleichbar zu diesem Saturnring da hinten ist. Das ist falsch. Sie sehen hier, also das ist nur bei Mondfinsternissen der Fall, Sie sehen hier im Prinzip, wenn Sie Saturne wegnehmen, das typische Bild auf dem Mond. Das ist also irgendein aufgehender oder abnehmender Mond. Und wir sitzen auf der Erde genau so, dass wir auf den Mond so schauen, dass die Sonne von rechts drauf leuchtet. Ich weiß, dass das vielen Leuten unglaublich viele Schwierigkeiten bereitet, sich dies raumgeometrisch vorzustellen. Auch zu glauben, dass ich selbst bei einem kleinen aufgehenden Mond, wo ich nur so eine ganz kleine Sichel sehe, der Mond selbst zu seiner ganzen Hälfte beschienen wird. Ja? Unter der Annahme natürlich, dass die Sonnenstrahlen als parallel angenommen werden. Ne? Ja, okay. Und bei der Entfernung macht man das ja meistens. Ne? Das ist richtig. Also in dem Moment, wo ich das noch als Strahlen aussehe, müsste dieser Schatten hinten sogar länger sein als der Durchmesser vom Saturn. Also der Abstand, das Loch. Weil die Strahlen ja sozusagen noch sich weiter ausdehnen an der Stelle. Okay. Also wir haben ja jetzt, glaube ich, wieder den Gang zum, wir hatten ja vor ein paar Tagen Vollmond und das große Glück, ihn auch mal sehen zu dürfen. Das ist ja in Deutschland nicht immer der Fall. Es kann sein, dass wir unseren nächsten sozusagen aufgehenden Mond als kleine Sichel nicht mehr sehen können. Aber schauen Sie sich mal an, beherzigen Sie das Setzlein, auch dieser Mond wird zu seiner ganzen Hälfte, beschienen und fragen Sie sich mal, wo dieses andere Zeugs ist, was beschienen ist. Und warum Sie es nicht sehen. Dann, wenn Sie das sich im Inneren so vorstellen können, haben Sie schon eine ziemlich gute räumliche Wahrnehmung von räumlichen Beziehungen. Das muss man sich immer machen. Man kann sich auch an der Stelle dann überlegen, wo müsste eigentlich denn die Sonne sein? Indem man sich einfach sagt, ich sozusagen lege hier einen rechten Winkel dran und da irgendwo hinten muss es sein. In der Regel ist das bei uns so, dass wir sie immer viel näher an uns vorstellen, als sie wirklich ist. Okay, nur so viel, was ich weiß nicht, ob die Astronomie so viel Spaß macht, aber das wäre nochmal etwas, was ich gerne für die Grundschule aufbereiten würde. Machen wir mal räumliches Denken. Bis jetzt ging es ja noch um relativ wenig Denken, obwohl ich das jetzt mit dem Mond schon mit Ihnen angefangen habe, sondern um Wahrnehmung sozusagen. Man sieht und sieht, also man schaut wo drauf und man sieht es. Das nächste ist jetzt, dass man ja auch seinen Gehirnapparat dazu anwenden kann und deswegen auch ganz bestimmte Sachen erkennen kann. In der Regel unterscheidet man diese drei Entwicklungslinien, wobei ich Ihnen auch sagen muss, dass das eine Entwicklungstheorie ist, die heute nicht mehr so ganz hundertprozentig von allen Leuten akzeptiert wird. Sie geht auf diesen berühmten Piaget zurück. Aber ich will Ihnen das zumindest mal als eine Idee darstellen, wie man sich die Entwicklung räumlichen Denkens vorstellen kann. Möglicherweise sind diese projektiven Beziehungen von Kindern schon viel früher da. Gehen wir also einfach mal auf die Unterscheidung ein. Topologische Beziehung ist so etwas, wenn man Kindern, die so gerade einen Griffel halten können, mal so sagt, mal mal einen Kreis oder ein Dreieck, dann kriegt man da die wildesten Figuren hin, gemalt. Aber entscheidend ist aus dieser topologischen Sicht, ist das eigentlich von dem Kind als eine geschlossene oder offene Figur gesehen. Dann gibt es da noch motorische Probleme, dass sie den Stift nicht richtig halten können, alles Mögliche. Man muss also ein bisschen genauer hingucken, was es eher vorhatte, als was es wirklich gemalt hat. Entscheidender Schritt ist dabei, dass die Kinder versuchen, eine Figur zu malen, die geschlossen ist, wo also der Anfangsstrich, wo sie angefangen haben, dass sie genau da wieder landen. Dann haben sie eine topologische Unterscheidung gefunden zwischen etwa einer Sichel und einem Kreis. Gebogen und geradlinig ist ein Effekt, der aber dann später bei euklidischen Figuren noch eine größere Rolle findet. Das andere ist die Synthese komplexer Figuren, denken Sie sozusagen Tangrams, wo also aus verschiedenen geometrischen Figuren eine größere zusammengelegt worden ist. Das sind also im Wesentlichen erstmal topologische Sachen. Warum das Topologie heißt oder topologisch, das hat mit der Mathematik zu tun, dass die Mathematik, die sich mit diesen Art von geometrischen Erscheinungen wie geschlossen, ist Bestandteil von, ist umschlossen, gehört nach außen, ist hineingestülpt, ist draußen und ähnliche Sachen, dass man das Topologie nennt. Und Topos kommt aus dem Griechischen und meint, glaube ich, nichts anderes als der Ort. Das ist sozusagen die Wissenschaft von den Ortsbeziehungen. Und die Geometrie ist sozusagen mehr dann die Fläche. Und da kommen wir mit den projektiven Beziehungen schon hin. Projektiv hat was mit Projektion zu tun. Die Konstruktion projektiver Geraden haben Sie schon an dem Beispiel mit den Größenkonstanz kennengelernt, dass man also Figuren sozusagen in die Tiefe projiziert. Die Erfassung von Perspektiven und Projektionen zu verstehen, zum Beispiel ab etwa 7 Jahre, also im Grundschulalter, können also Kinder ein solches Bild als das Bild eines Quaders deuten und nicht nur als das Bild eines Fünfecks mit Linien innen drin. Sechseck, ne? Wir sind so 1, 2, 3, ja, Sechseck mit Linien drin. Ich muss das ja nicht räumlich sehen. Aber wir sind das gewohnt, solche Bilder so räumlich zu schauen. Das nennt man also projektive Beziehung. Also hinzu kommt zu den topologischen Beziehungen, dass man also die Unterscheidung von ist Bestandteil von, ist geschlossen, hat geradlinige Umgrenzung oder ähnliches. Jetzt auch noch so etwas sieht wie geht in die Tiefe, verkürzt die Länge in der Tiefe und ähnliche Sachen. Und dann die hohe Kunst, das ist dann die euklidische Beziehung, die voll nach dieser Vorstellung oder Theorie im Grundschulalter fällt. Das ist also dann tatsächlich die Erkenntnis, dass man Dreiecke von Vierecken, von Fünfecken, von Kreisen, von Ellipsen und sonst was unterscheiden kann, dass man sie nach ihrem Umfang, nach ihrem Flächeninhalt unterscheiden kann, dass man unabhängig von der Lage weiß, dass diese Maße konstant bleiben, das nennt man dann die Invarianz und ähnliche Geschichten. Jo, das waren, wenn ich das so richtig sehe, noch meine Nachträge zu den geometrischen Vorkenntnissen. Sie haben an den Altersangaben, die da immer mit drin stehen, also gesehen, dass wir uns hier mit Sachen beschäftigt haben, die im Vorschulalter anfangen, aber in das Grundschulalter hineingehen und damit eben auch eminent wichtige Kenntnisse sind, wenn man mit den Kindern Geometrie in der Schule macht, sich nochmal zu vergegenwärtigen, wie entwickelt sind eigentlich die Fähigkeiten, euklidische Beziehungen kennenzulernen oder wahrzunehmen oder in ihnen zu denken. So, ich muss mal kurz überlegen, wie ich hier wieder rauskomme. Damit kommen wir zu dem nächsten Thema. Die Vorkenntnisse, die ich Ihnen in der letzten und im Anfang dieser Vorlesung vorgestellt habe, sind sämtlich Vorkenntnisse, die man fürs Rechnen braucht. Man braucht auch geometrische Kenntnisse, vor allen Dingen, wenn es um die Anordnung von Zahlen geht, der Größe nach. Damit kommen wir also zu, wenn Sie so wollen, das erste Mal zu etwas, was echter Grundschulstoff ist, nämlich das Einführen der der Grundrechenarten. Warum diese Folie so mächtige Verschiebungen hier hat, kann ich im Augenblick noch nicht sagen. Sieht das bei Ihnen besser aus? Nee, ne? Ja. Also da muss eigentlich hintereinander stehen Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division. Das hat sich schrecklich verschoben. Ein Lob auf Office. Der Anfangsunterricht ist der Unterricht, den man im ersten Halbjahr oder in den ersten 2 Schuljahren der Grundschule durchführt. Anfangsunterricht wird also verschieden verwendet, mal nur für die ersten Wochen, mal für die ersten 2 Schuljahre. Hier ist also damit im Wesentlichen gemeint das erste Schuljahr, so eine Art Kompromiss für die Vorlesung. Und es stellt sich eben für den Anfangsunterricht die Frage, unabhängig jetzt erstmal von den Vorkenntnissen der Kinder, die ich ja dann auch noch berücksichtigen muss, das hatte ich ja die letzten Male schon erwähnt, in welcher Abfolge behandle ich mit den Kindern denn diese Grundrechenarten? Und das heißt im Wesentlichen mit wie großen Zahlen? Sie können beispielsweise, was man nicht macht, aber es gibt durchaus Proponenten dafür, sagen, ich fange mit der Multiplikation an. Und dann würde es sich anbieten, beispielsweise das 1x2 und das 1x5 zu behandeln. Und dann wäre ich ruckzuck bei irgendwelchen Zahlen bis 50. Nicht allen, aber ziemlich vielen davon. Da hätte man das Problem, dass man von den Studien über die Vorkenntnisse oder über den Zahlbegriffserwerb von Kindern in der Regel angehen kann, wenn die eingeschult werden, können die irgendwo so bis 10 zählen. Und meistens mit ein paar Lücken auch rückwärts von 10 zählen. Wenn man das als eine Vorkenntnis aller Varianz sieht, es gibt auch Kinder, die nicht bis 10 zählen können, wenn sie eingeschult werden sind, die überhaupt nicht rückwärts zählen können. Und es gibt andere, die können bis 100 problemlos zählen. Also die Varianz haben sie da drin. Aber wenn man sozusagen mal diese Durchschnittsgröße nimmt, die meisten können bis 10 zählen, bietet es sich an, in dem Anfangsunterricht bei den Grundrechenarten mal sowas zu behandeln, was sich genau in diesem Zahlraum von 1 bis 10 machen lässt. Und da kann man unglaublich viel addieren und subtrahieren. Nicht ganz so viel multiplizieren, mit den Zahlen ist man sofort aus diesem Zahlraum bis 10 draußen. Insofern bietet es sich an, als erstes so etwas zu machen, wie Sie wollen, das kleine 1 plus 1 im Zahlraum bis 10. Nun habe ich Ihnen erzählt, das letzte Mal, dass diese Vorkenntnisse, also Zahlkenntnisse von Kindern, wenn sie in die Schule kommen, offenbar in den letzten Jahrzehnten und sagen immer größer werden. Es also auch jetzt schon sehr viele Kinder gibt, wenn die eingeschult werden, die also ein bisschen Zahlraum bis 20 zumindest fehlerfrei vorwärts zählen können, sodass es sich also auch vielleicht so im Sinne einer inneren Differenzierung anbietet, einen Anfangsunterricht zu machen, der auch schon das Rechnen bis zur Zahl 20 zulässt. Vielleicht nicht von allen verlangen, sondern aber sozusagen das relativ schnell gleich mitmacht, weil einige Kinder das können und man die nicht immer sozusagen mit 2 und 3 weiterzählen langweilen will. Also solche Differenzierung muss man schon damit in Kauf nehmen oder sollte man nicht in Kauf nehmen, sollte man avisieren, wie das lateinisch heißt. Nur gehe ich eben in Zahlräume über 10 hinaus, bekomme ich zusätzliche Schwierigkeiten mit der Zahlwortdarstellung. Wenn ich das mit Ziffern mache, dann werden die zweistellig, dann muss ich Zehnerübergang machen, dann muss ich Dezimalstellwert und sowas bereden. Da kommt also sozusagen gleich ein ganzer Schwanz hinterher. Das wissen Sie alles oder das lernen Sie jetzt alles, was man dabei alles bedenken muss. Und häufig führt das dazu, dass man dann Schulbücher, die sich ja, wenn man so will, von den Autoren geschrieben werden, an den Durchschnittsschüler, den es ja gar nicht gibt, aber den man sozusagen jetzt in so einem Schulbuch definiert. Und da gibt es dann, je nach Buch, da kann man ein bisschen variieren, das sieht man schon auf den ersten 2 Seiten, einige Schulbücher, die von vornherein sagen, mein Durchschnittsschüler kann bis 20 zählen. Und es gibt andere Bücher, die sagen, meiner nur bis 10. Und vielleicht finden Sie auch noch welche, die es sozusagen nur bis 5 machen. Da müssen Sie sich, wenn Sie wollen, entscheiden, oder Ihre Schulkonferenz hat sich entschieden oder Ihnen ist das völlig egal, was die Schulkonferenz macht, Sie entscheiden es für sich. Und dann hätten Sie aber im Grunde genommen einen solchen Bereich, wo Sie sich sagen, ich lasse mal meine Kinder gleich bis 20 rechnen. Das heißt, so eine der ersten Aufgaben, die ich Ihnen stelle, sind immer sehr gerne Verdopplungsaufgaben, die aus irgendwelchen Gründen Kindern leichter fallen als andere. Sowas, was ist denn 7 plus 7? Erste Stunde Mathe. Jetzt denken Sie, dann nehme ich ein Stück Kreide und male das mal dick an die Tafel. 7 plus 7 ist gleich, so wird das nicht laufen, sondern Sie werden höchstwahrscheinlich so etwas wie so eine Perlenkette mitbringen oder andere Veranschaulichungsmittel und erst mal fragen, könnt ihr da mal sagen, wo 7 Klötzchen sind oder 7 Kugelchen? Und dann sind da und da wird abgezählt und alles fröhlich. Und dann sagen, was ist, wenn ich 7 Klötzchen habe und nochmal 7, wie viel sind denn das wohl? Und dann wird fröhlich gezählt, die einen müssen von 1 an loszählen und machen ein paar Fehler und kommen irgendwo zwischen 12 und 15 an und andere fangen an, bei der 7 loszuzählen und kommen bei 13 an und andere fangen an, bei der 8 loszuzählen und kommen bei 14 an. Das sind so etwa die erwartbaren Ergebnisse, die dabei kommen. Und weil die so erwartbar sind, können Sie sozusagen von vornherein da gleich didaktisch drauf reagieren und sozusagen die Klasse machen, wer hat alles kleiner als 13, hui, bleibt man da, wer ist größer als 14, ist da, wer hat genau 14 und mit denen mache ich jetzt irgendwie was. Okay, das können Sie also wunderbar machen. Ist es auf der Ebene von Mathematikdidaktikern und derer, die von denen auch Schulbüchern schreiben, im Augenblick sehr in, immer schon gleich im Zahlraum bis 20 wenigstens an Rechenaufgaben mit den Kindern zu machen. Das heißt in diesem Fall immer erstmal Addition und dann ein paar Stunden versetzt Subtraktion, aber nicht um ein halbes Jahr versetzt Subtraktion, das erzähle ich nachher noch. Sehr missdeutend wird das hin und wieder ein ganzheitlicher Einstieg genannt. Das ist ein großes Wort für eine relativ harmlose Geschichte. Ich würde sowas nicht ganzheitlich nennen. Ganzheitlich wäre für mich sowas, dass sozusagen auch andere sensorische Fähigkeiten wie körperliche Bewegung, Geruch, Musik, Rhythmus und Ähnliches mit dazukommen. Das ist dann nicht mit gemeint. Gemeint ist nur, dass man die Zahlen bis 20 als Ganzes gleich einführt. Okay, das sind dann hier eben das Aufgreifen der Vorkenntnisse und die Differenzierung. Das hatte ich Ihnen ja schon dargestellt. Im Rahmen der inneren Differenzierung muss man sich also bedenken, es wird einige Kinder geben, die diese Einstiegsaufgabe, was ist denn 7 plus 7 oder 7 und noch 7 dazu, wie immer Sie das sprachlich umschreiben, nicht problemlos lösen können. Und da könnte man dann eben so eingesprengt mal nochmal ein Vorwärtszählen von 1 aus machen, mit den Kindern mal Vorwärtszählen von irgendeiner Zahl, vielleicht nicht gerade von 8 aus was machen, Vorwärtszahlen von 3 bis 8, also diese berühmten Vorwärts- und Rückwärtszählgeschichten mit den Kindern einzustreuen. Sehr hübsch sind auch so rhythmische Zählgeschichten, also sozusagen im Walzer zählen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, haben sozusagen mit dem Walzer das einmal 3 gleich, machen mit dem Foxtrott das einmal 4, zählen mit Bewegung, dass man also Rumpf und sonst was dabei macht. Das ist wunderbar, deswegen müssen Sie bei den Stunden auch wieder in die Turnhalle, wie ich vorhin schon gesagt habe. Dann klappt das besser und die Stühle fallen die unentwegt um. Okay. Sie müssen also zählende Sachen machen, vollständiges Abzählen an konkreten Materialien, bildliche Darstellungen, Weiterzählen vom ersten Summanden aus, ist dann im Grunde genommen die nächste Strategie, die das Addieren verflüssigt, dass man nicht immer die beiden Anzahlmengen, die man hat, sozusagen zusammentut und dann wieder von vorne aus loszählt, sondern sozusagen von der zweiten Summanden aus erst loszählt. Das sind dann Geschichten, die dann auch in größere Zahlräume gehen, zum Beispiel in Zahlraum bis 100 und das wäre dann so etwa die Menge der natürlichen Zahlen bis 100, die bis auch im zweiten Schuljahr dann vor allen Dingen behandelt werden. Und da können zum Beispiel solche nette Gespräche passieren. Ich muss gerade nochmal selbst, ist die Aufgabe 46 und irgendwas dazu. Nee, 45 und was dazu, glaube ich. Werden wir gleich nochmal sehen, was es war. Kommt hier so ein bisschen aus der Mannheimer Gegend, Innenstadt. Also ich sage es immer gleich auf Hochdeutsch. Ich habe mit den Fingern gezählt und ich habe angefangen mit der Zahl 47. 46. Was steht da? 46, ja. Mhm. Da gibt es also neben dem Marius einen Simon, der da von reinbrüllt und der Hakan wendet sich nach rechts, legt arbeitslos, macht irgendwas und Marius da oben sagt wieder, habe mit der Zahl 47 angefangen. Torben fragt, warum 47? Muss doch eigentlich 45 sein. Benno meint, gell? Und dann sagt einer Matthias irgendwas, oh, guck mal, er hat mit der Zahl 46 angefangen, wo er anfangen zu zählen hat. Ja, kapiert man trotzdem nicht. Ja, wenn das in Ihrer Klasse passiert und Sie da weiterhin so humorvoll drauf reagieren können, haben Sie schon den ersten sozusagen Einstieg zu einer guten Lehrerin gewonnen. Es ist ja auch ganz lustig. Das kommt aus einem Projekt, was eine ehemalige Mitarbeiterin von mir durchgeführt hat im Rahmen ihrer Dissertation. Das war die Marei Fetzer, die ist jetzt bei uns hier akademische Rätin, die werden Sie irgendwann mal kennenlernen. Vielleicht, wenn Sie Ihr Praktikum in Mathe machen oder sind später im Seminaren. Die hat eben in einer Mannheimer Grundschule im sozialen Brennpunkt Mannheims in der Innenstadt diese Untersuchungen gemacht. Und ihr Wunsch war oder ihr Ziel war, über ganz bestimmte didaktische Interventionen, die darauf hinauslaufen, dass die Kinder zunehmend mehr begründen und ihre Begründungen versuchen schriftlich aufzuschreiben, zu fixieren, die auch dazu zu bringen, ein wenig mehr über Mathematik zu machen, was zu tun. Die meisten dieser Kinder, hier Jungen und Mädchen, haben von ihrem Elternhaus nicht unbedingt diese bildungsnahe Erziehung genossen, dass sie meinen, man muss unbedingt Mathematik lernen, sonst wird man kein anständiger Mensch, sondern die wohl eher so eine Vorstellung haben, ohne Mathe kann ich auch ganz viel Geld machen. Insofern ist das also eine Höllenaufgabe oder eine sehr verdienstvolle Aufgabe, mit denen sowas zu machen. Und hier geht es um die Auseinandersetzung des Weiterzählens. Wenn ich die Aufgabe habe, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, 45 plus, sagen wir mal, 13. Dann haben Sie mitgekriegt, da muss ich nicht bei 1 anfangen und erstmal bis 45 zählen und dann 13 weiter, sondern ich kann gleich weiterzählen. Aber ein sehr beliebter Fehler ist, dass die Kinder, wenn da steht 45 plus 13, mit 45 fangen an zu zählen und nicht mit 46. Das muss man rauskriegen. Ich mache Ihnen das mal mit einer kleineren Zahl vor, weil wir alle um 3:45 auch aufhören wollen. Wenn ich 3 plus 4 rechne, weiß ich, das sind 7. Und ich zähle Ihnen jetzt an den Fingern vor, dass es 6 sind. 3, 4, 5, 6. Ich bin 4 weitergezählt und bin bei 6 angekommen. 3 plus 4. Die 3 kommt vor, weil ich bei der 3 loszähle. Die 4 kommt vor, weil ich 4 weiterzähle. Was man beim Weiterzählen lernen muss, ist, wenn ich habe sowas wie n plus a, also 3 ist in dem Fall n, a wäre 4, muss ich weiterzählen bei der Zahl n plus 1. Also in diesem Fall bei 4. Das kann ich mir stumpfsinnig merken, aber man kann das auch verstehen, dass das so ist. Und hier sind die Kids dabei, sich so langsam damit auseinanderzusetzen. Und so wie sie das bis Zeile 32 gemacht haben, hat der Torben mein ganzes Herz, wenn er sagt, ja, kapiert man trotzdem nicht. Das ist noch nicht sonderlich ausgetüftelt in ihren Darstellungen, warum man eigentlich mit der nächstgrößeren Zahl weiter anfangen muss beim Weiterzählen. Das kann man aber veranschaulichungsmäßig natürlich wunderbar machen, wenn man die Kügelchen hat und die nebeneinander stellt und sieht, ach, das ist ja die nächste Zahl, die ich dann da drüber stehen habe. Man kann das auch mit vielen anderen oder mit einigen anderen eleganten Sachen lösen. Das will ich mit Ihnen hier gar nicht besprechen, sondern ich wollte Ihnen nur mal so ein Beispiel zeigen, was es da für interessante Gespräche geben kann. Für die Grundrechenarten, also die Addition, ist also eine ganz wichtige Sache, dass man sozusagen zwei grundlegende Orientierungen hat. Ich kann, das hatte ich Ihnen ja schon bei den Zahlenperlen da mit den 13 Perlen gezeigt, ich kann Addition verstehen als das Zerlegen einer großen Zahl in zwei kleine. Oder ich kann es als Zusammensetzen sehen, also sozusagen da ist eine Zahl und da tue ich noch eine dazu. Das sind die beiden grundlegenden Vorstellungen, die man bei Addieren haben kann, zerlegen oder zusammensetzen. Und das kann man beispielsweise mit Kindern mit einer solchen etwas komplexeren Aufgabe machen. 4 Kinder spielen im Garten, sie können entweder im Sandkasten buddeln oder im Planschbecken toben. Wie würdet ihr euch entscheiden? Und dann sieht man zum Beispiel, dass dieses Kind sich entscheidet, 1 im, was wird es wohl sein, im Sandkasten und 3 im Planschbecken. Das wäre sozusagen zerlegt, die 4 Kinder sind so aufgeteilt. Und hier hätte man die Lösung, alle 4 spielen zusammen im Sandkasten und schütten sich irgendeinen Sand in den Rücken und dafür ist keiner im Planschbecken. Da hätte man die Zerlegung 4 plus 0. Und es gibt noch etliche, nicht viele, aber noch einige andere Zerlegungsmöglichkeiten. Sehr verbreitete Hilfsmittel, um solche Zerlegungen mit Kindern durchzunehmen, sind beispielsweise solche kleinen Kistchen mit so einem kleinen Steg drinne. und 5 Kügelchen drin und dann wird geschüttelt. Und dann fallen je nach Zufall einige Anzahlen da rein und man kann auf diese Weise eventuell alle Zerlegungen 3 plus 2, 1 plus 4, 5 plus 0, 4 plus 1, 0 plus 5, 2 plus 3 alle finden. Und die kann man dann in ein solches Zahlenhäuschen oder wie man das nennen will, reinschreiben. Hier nochmal verschiedene Darstellungsweisen, einmal mit einem Pluszeichen, einmal ohne. Das sind jetzt die Finessen des Alltagskrieges in der Grundschule. Soll ich schon bei der Zerlegung das Pluszeichen verwenden? Soll ich noch ohne dieses formale Zeichen erstmal nur Zerlegung als gedankliches Konzept mit den Kindern behandeln und sie nicht schon gleich mit einer formelhaften Darstellung konfrontieren, dann würde man sich mit diesem Dom beschäftigen, im anderen Fall wäre es dieser. Das macht eigentlich nur Probleme, wo hier die Null steht. Formal gibt es also diese Form von Gleichungen, die zur Addition führen. A plus B ist gleich, A plus ich weiß nicht wie viel ist C und ich weiß nicht wie viel plus B ist C. Und dann dieselben Varianten mit dem Minuszeichen. Während dieser linke Kasten immer lösbar ist, ist dieser Kasten immer nur lösbar, wenn die linke Zahl größer ist als die rechte. Weil ich sonst in die negativen Zahlen käme. Naja, das kann man also sehen, dass dieser erste Teil sozusagen besonders einfach zu lösen ist, weil man das durch Weiterzählen oder sonst was lösen kann. Hier ist es schon etwas schwieriger, da muss man sozusagen weiterzählen und sich merken, wie viel zähle ich weiter, bis ich auf einmal bei der Zahl C erscheine. Diese untere Aufgabe ist mit Abstand die schwerste. Wenn ich sie mit Addition lösen will, weil ich nämlich nicht weiß, von wo aus ich weiterzählen muss. Denn das soll ich ja gerade rausholen. Ich weiß die Zahl nicht, aber wenn ich von der um B weiterzähle, komme ich zu C an. Also ich kenne die Zahl nicht, aber wenn ich von der 11 weiterzähle, bin ich bei 23. Dann ist die Frage, welche Zahl ist das? Ich stelle sie Ihnen gleich in einem leicht höheren Zahlraum, um es Ihnen nicht so leicht zu machen, obwohl die Kinder dieselbe Probleme haben, wenn ich im ersten Schuljahr sage, ich sage euch die Zahl nicht, aber wenn ich 4 weiterzähle, bin ich bei 9. Wie heißt die Zahl? Ja, höchstwahrscheinlich wissen wir das sowieso, müssen überhaupt nicht rechnen, weil wir das kleine 1 plus 1 in- und auswendig kennen. Lösen kann man es, indem ich von der 9 4 rückwärts zähle, also aus der Additionsaufgabe eine Subtraktionsaufgabe mache. Dann komme ich bei der 5 an. Oder indem ich einfach mal versuchsweise loszähle und gucke, ob ich es treffe. Und schieße ich übers Ziel, fange ich nämlich eine kleinere Zahl, bleibe ich unter dem Ziel, nehme ich eine größere Zahl. So viele Möglichkeiten gibt es da noch nicht. Ich hatte es dann mit 2, 3 Schritten spätestens gelöst. Das wären also die Möglichkeiten. Hier unten noch so ein paar Begriffe mit Summe, Subtrahent und Differenz. Das ist ja nichts Neues für Sie. Hier jetzt so die Möglichkeiten, die Sie alle für so eine einfache Additionsaufgabe haben. Ernie hat 3 Kekse, Bert hat 4 Kekse. Wie viele Kekse haben Sie zusammen? Ernie hat 4 Kekse, Bert gibt ihm noch 3 Kekse dazu. Wie viele Kekse hat Ernie jetzt? Das sind immer andere Vorstellungen, die in der Realität passieren und es wird jedes Mal dasselbe gemacht, 3 plus 4 gerechnet. Ernie hat 4 Kekse, dann gibt Bert ihm weitere Kekse, jetzt hat Ernie 7 Kekse. Wie viele Kekse hat Bert ihm gegeben? Jetzt ist also dieses A plus Humtata ist gleich C. Am Anfang hatte Bert keine Kekse, dann gab ihm 3 Kekse dazu, jetzt hat, also nicht keine, einige Kekse. Dann gab Bert ihm 3 Kekse dazu, jetzt hat Ernie 7 Kekse. Wie viele Kekse hatte er noch zu Anfang? Da kann man natürlich auch sagen, das werden wir nie rauskriegen, weil zwischenzeitlich Krümelmonster kamen und gar keine da waren. Also das wäre die eleganteste Lösung, aber innerhalb dieses Systems, was hier angesprochen wird, das ist krümelmonsterfrei. Und dann muss man das also irgendwie lösen. Ernie hat 3 Kekse, Bernd hat 7 Kekse. Wie viele Kekse muss Bernd noch bekommen, damit er genauso viele hat? Bert hat 7 Kekse, Sie können es hier selbst durchlesen. Das ist sozusagen immer dasselbe, immer diese Form, die hier genannte a plus b gleich Rechteck, a plus Rechteck gleich c, Rechteck plus b gleich c. So sieht das in Schulbüchern aus. Ich will mit Ihnen da nicht diese ganzen Bildchen durchgehen. Diese unteren Bilder kann man ja im Augenblick gar nicht behandeln, weil ja gerade durch die Presse was mit Legebatterien und sowas gehen, dann hat man gleich ein ganz kompliziertes Thema, was nichts mit Arithmetik zu tun hat. Müsste man sich also hier auf irgend so ein Taubenbild machen. Hier könnte man also sowas sagen, da sind, weiß ich, wie viele Tauben auf dem Dach und es kommen noch 3 dazu, wie viel werden es anschließend sein? Da würde man höchstwahrscheinlich per Augenmaß sagen, genauso viel, weil nämlich der Rest runterfallen wird. Ja, so sind Schulbücher. Sie müssen immer damit rechnen, dass Kinder sich das genau überlegen, wo landen die denn hier dann noch? Und da ist doch gar kein Platz mehr. Wenn sie da noch einen draufkriegen, ist es dicke. Und wenn die da oben mit Schwung kommen und draufknallen, fallen links und rechts 2 runter. Das bleiben genauso viele und man hat nachher 2 für die Bratröhre. Also irgend sowas müssen sie mit rechnen, kommen da. Und hier haben sie was mit Drachen. Höchstwahrscheinlich ist das die freundliche Variante. Ich kann das gar nicht sehen, so klein ist das Bild. Da sind schon 2 in der Luft und da werden noch 3 gestartet oder irgend sowas. Oder da sind 5 in der Luft und von 3 reißt die Leine. Wie viel bleiben da noch? Gut. Der entscheidende Punkt aus mathematischer Sicht ist, man kann eben diese Addition sich sozusagen als eine dynamische und eine statische Sache vorlegen, was letztlich wieder auf dasselbe hinausläuft, ob man sich die Addition als ein Zusammensetzen von Mengen oder als ein Zerlegen vorstellt. Also dynamisch ist in dem Sinne, hier haben wir so ein Schwimmbecken, da sind schon irgendwelche Kinder drin und da springen noch 2 dazu. Wie viel sind nachher da drin? Immer unter der Voraussetzung, dass niemand dem anderen auf den Kopf springt und irgendeiner dann dabei tödlich verunglückt oder sonst was. Das kommt alles mit den Kids, wenn sie sowas besprechen, weil die alles sowas schon erlebt haben. Und das muss auch behandelt werden und dann können sie ihre Arithmetik sonst wohin schieben. Dann wird erstmal erzählt, was man da für einen dicken Kopf hatte und dass dann Sanitäter kam und dass der einen wiederbelebt hat und dass der eigene Papa da ganz großartig eingestiegen ist. Irgend sowas wird da kommen. Die statische Situation in einem Mäppchen sind 2 Stifte und 3 Buntstifte. Wie viele Stifte sind es insgesamt? Ich will das mit Ihnen jetzt hier auch wegen der Zeit nicht in allen Varianten nochmal durchgehen. Das können Sie sich vielleicht dann auch aufgrund der Übungsaufgaben nochmal durchsehen. Das ist ja nicht so kompliziert. Es sind immer Beispiele darunter, an denen man das, glaube ich, verstehen kann. Ups, das ging mir aber gleich sehr viel schneller, als ich mir das gewünscht habe. Und es geht also nochmal um diese ganzen Unterscheidungen. Ich gehe das mit Ihnen jetzt hier eigentlich nicht so sehr durch, weil ich denke, das lernen Sie jetzt alle mal auswendig und können das dann in 12 Monaten in der Klausur wieder reproduzieren, sondern um Sie Ihnen ein Gefühl dafür zu geben, wie variantenreich in Schulbüchern die Aufgabenstellungen sind. Und Sie sich ja höchstwahrscheinlich, wenn Sie das nicht sehen, was da alles für unterschiedliche Lebenssituationen besprochen werden, von Ihrer arithmetischen Struktur her, immer denken, verdammte Hacke, warum machen die denn das so viel? Das heißt, ja, hätte man doch eigentlich in einer Stunde durch und jetzt muss ich da eine ganze Woche mitmachen. Hat immer was zu tun, dass im Grunde genommen diese Beziehung der beiden Summanden in der Wirklichkeit, in dem Beispiel, unterschiedlich zueinander stehen. Und man deswegen das behandeln muss, weil man davon ausgehen muss, dass die Kinder noch nicht eine abstrakte Vorstellung von Addition besitzen, wie wir oder wir hoffentlich alle, sondern sozusagen immer noch eine gegenstandskonkret bezogene haben und deswegen möglicherweise ganz bestimmte Aufgaben von Bert und Ernie nicht lösen können, weil das für sie nicht Addition ist. Sondern dann kommen sie ja gerade mit den Ideen, da war Krümelmonster oder sonst was, weil sie sich da und sagen, eine ganz andere Welt machen. Gut. Aspekte von Addition und Subtraktion, das ist also dasselbe nochmal, jetzt sozusagen nur mit Fragezeichen Ihnen gestellt. So ähnlich sieht das dann in den Schulbüchern auf. Meistens ist ja kein Fragezeichen, sondern so ein waagerechter Strich unten drunter. In ehemaligen DDR-Schulbüchern stand da ein X. Ja, was auch nichts weiter macht. Meine Meinung, das kann man nicht machen, weil man schon Variablenbegriff einführt, aber ich glaube, die waren in der DDR gar nicht so schlecht in Addition und Subtraktion. Das sind dann also hier wieder die Beispiele, die ich Ihnen hier nochmal zur Erinnerung aufrufe, weil ich nämlich jetzt eigentlich mit Ihnen so die Aufgabe hätte, welche dieser Aufgaben wären nach Ihnen ein statisches Bild der Addition? Ich gehe da mal mit durch. Das sind die beiden rot einmarkierten. Wir können dieselbe Frage machen, disjunkt. Dann haben Sie im Grunde um die unteren beiden und dann haben Sie Veränderung. Dann sind das die. Das sind also immer so die unterschiedlichen Vorstellungen und dann sind wir, glaube ich, durch alle durch. Und jetzt kommt eigentlich der entscheidende Punkt aus meiner Sicht, nämlich wann ist sich, glaube ich, relativ einig, dass man mit der Addition anfängt und wann führe ich denn die Subtraktion ein? Erst nachdem das gesamte, wenn Sie wollen, kleine 1 plus 1 beherrscht wird, also kleine 1 plus heißt sozusagen alle Additionen einstelliger Zahlen, ich in- und auswendig kann, und dann im Grunde mache ich die Subtraktion oder vermische ich das früher? Der Vorschlag ist in der Regel der, das fast gleichzeitig einzuführen. Also ziemlich schnell auch Subtraktionsaufgaben zu behandeln, was eben auch mit den Aufgabentypen zu tun hat. Wenn ich a plus x gleich b habe oder x plus b gleich c, dann sozusagen kann man das ja wie eine Subtraktion lösen. Und das machen ja auch einige Kinder. Das heißt, man ist also sehr schnell am Rückwärtszählen und damit wäre man bei der Subtraktion. Der Zusammenhang lässt sich sozusagen einmal kardinal und einmal ordinal verstehen. Kardinal ist es ein Abzählen und Weiterzählen und ordinal ist sozusagen die Reihenfolge weiter, wie hier. Ich stehe auf der Zahl und muss sozusagen 4 weiterzählen und damit komme ich irgendwie auf die 6. Und bei der Subtraktion ist es ganz genauso. Kardinal wäre in diesem Fall nicht zunehmen, sondern wegnehmen. Und ordinal wäre es eben sozusagen in einem Rückwärtsziehen zurückgehen müssen. Du musst jetzt 3 Schritte zurückgehen, weil du irgendeine doofe Karte gezogen hast. Das wären also die Zusammenhänge jetzt formal gesehen. Bildliche Darstellungen für die Subtraktion sind deutlich schwieriger zu machen und auch zu verstehen als die von der Addition. Vor allen Dingen, wenn man die Vorstellung des Wegnehmens hat. Schauen Sie sich dieses Bild an, das muss irgendwie so aus so einer reichen Gegend vom Taunus kommen. Da gibt es jedenfalls Leute, die besitzen Pferde und die stehen da im Stall und da hinten stehen keine mehr, aber dafür laufen da 2. Und da könnte man sagen, dieser reiche Fuzzi hat insgesamt 6 Pferde und 2 davon sind weggegangen. Wie viele stehen noch in seinem Stall? Okay, man muss das nicht so sozialkritisch sehen, man kann sagen, ach toll, da sind 6 Pferdchen im Stall und 2 sind draußen, wie viele sind da noch oder wie viele wollen auch noch raus. Oder man macht das hier mit den Karnickeln, da ist das schon sehr viel schwieriger, sich zu überlegen, wo ist da eigentlich die Subtraktionsaufgabe, was immer mit dem Problem zu tun hat, dass der sozusagen die Zahl rechts vom Minuszeichen irgendwo eigentlich nicht mehr da ist, denn es ist ja verschwunden, es ist ja weg. Und hier hat man irgendwie sowas wie, eigentlich waren hier mal 6 Pferdchen und 2 hoppeln weg und hier sind 3 und da hoppeln 4 weg oder sonst wie was und wie viel bleiben da noch übrig? Steht hier also problematisch, weil Sie zum Beispiel hier bei diesem Bildchen sehen, wie Kinder das lösen. Dies links war gedacht als eine Aufgabe, da waren mal 6 Vögelchen auf einer Oberspannungsleitung. 7 sogar, und 5 sind weggeflogen, da sind noch 2 übrig. Da sollte also was stehen wie 7 minus 5 gleich 2. Aber er sagte, da sind 2 auf der Leitung, da ist 1 plus 1 gleich 2. Und hier haben wir sowas ähnlich, also hier haben wir das sozusagen dann richtig gelöst. Oder so ähnlich, der macht eine Plusaufgabe dazu, da sind 2 plus 5 andere, aber diese 5 anderen sollen eigentlich wegfliegen, deswegen minus, aber er sagt, die sind doch da, die kommen dazu, sind 5. Das ist also das Problem. Hier unten haben wir so was mit Rädern, mit vorher und nachher. Es ist immer wieder dasselbe Problem. Subtraktion ist bildlich schwerer darzustellen, weil man eine Vereinbarung eigentlich treffen muss, wie stelle ich das dar, was weggekommen ist. Bei der Addition ist das einfach, weil man das ja da sieht. Also da gibt es was mit Durchkreuzen und Wegradieren, sagen die Kinder. Also wenn man sie fragt, was kann man da machen, dann würden sie sagen, wegratzeln. Und dann muss man ihnen sagen, nein, dann ist das Schulbuch nachher durchradiert und ihr habt die Bücher immer noch nicht weg. So können wir das nicht machen. Wie kann man das sonst noch machen? Und dann sagen sie, ach, du bist blöd, Lehrerin, ich habe dir doch eine tolle Idee gegeben. Also das ist ein Problem. Muss man also viel drüber reden im Unterricht. Das ist jetzt die formale Sicht aus der Mathematik, die Subtraktion als Umkehroperation. Bis jetzt hat man ja sozusagen die Subtraktion immer als eine andere Rechnung gesehen. Einmal kommt was zu, einmal kommt was weg. Arithmetisch oder algebraisch gesehen sind das ja Umkehroperationen. Ich kann diese Aufgabe, also die hier als c minus a gleich b und diese als c minus b gleich a lösen. Und damit habe ich den allgemeinen Lösungsalgorithmus und kann alle Gleichungen dieser Form lösen, wenn sie denn lösbar sind. Und das ist immer der Fall, wenn c hinreichend groß ist. Dann gibt es hier unten noch so ein paar Beispielchen dazu. Das muss ich, glaube ich, Ihnen hier im Einzelnen nicht vorführen. Ich würde noch ganz gerne auf die heuristischen Strategien hingehen. Hier mal ein Bild mehr aus einer vertrauten Atmosphäre von uns allen aus der Großstadt. Weil es in allen Großstadtkommunen schwarze Schafe gibt. Deswegen meinte ich das. Also hier hat man sozusagen vier weiße Schäfchen und zwei schwarze Schäfchen. Und hier von der anderen Seite hat man zwei schwarze Schäfchen und vier weiße, wie auch immer sich das gemeint ist. Gemeint ist damit, dass man den Kindern deutlich machen will, es ist egal, in welcher Reihenfolge die beiden Summanden erscheinen. Das nennt man das Kommutativgesetz. Und das ist hier am Beispiel der schwarzen Schafe mal erklärt worden. Ich finde das auch ganz spannend hier mit dem Hund. Ich würde vermuten, wenn Sie das so machen, dass einige Kinder Ihnen Geschichten von Hunden und Schafen erzählen. Und das macht es dann schwer, wieder auf das Kommutativgesetz zu kommen. Weil das möglicherweise eher eine etwas grausame Form der Subtraktion beschreibt. Also da müssen Sie durch oder sich einen Satz beherzigen, bei diesen Bildern nicht so viel reinmalen, was zu viele Assoziationen erzeugt. Also vielleicht zum Beispiel eher mit so einem Material zu arbeiten, so kühl und kalt und unfreundlich Ihnen das erscheint. Es fokussiert aber die Assoziation ein wenig mehr darauf, indem man hier zum Beispiel sowas nennt man Rechenrahmen oder den 20er-Rahmen. Weil man hier also sehr wunderschön jetzt sozusagen Zerlegungen von Zahlen machen kann, man hat die dekadische Analogie da drin, das Dezimalsystem kann man schon ansatzweise da drin erkennen. Und dann hat man eben hier solche Aufgaben. Beispielsweise kann man hier mit der Analogieaufgabe sagen, wenn ich weiß, was 5 plus 2 ist, dann weiß ich auch, was 15 plus 2 ist. War in beiden Fällen rechne ich eigentlich nur 5 plus 2 und die ganzen Zehner schiebe ich sozusagen mit rüber auf der Gleichung. Das wäre also Analogie. Hier hat man als dekadische Analogie. Verdopplungsaufgaben sind sehr wichtig. Das können Kinder ganz gut, weil man sie eben auch streckenweise wieder geometrisch als Spiegelungen, Achsenspiegelungen behandeln kann. Da steht vor dem Spiegel eine Kugel, wie viel sehe ich mit dem Spiegelbild zusammen, das sind zwei. Man kann solche Verdopplungen dann auch hier in dem Rechenrahmen ganz schön machen. Es gibt dann noch so eine andere Finesse, die nennt man das Fastverdoppeln. Das ist so, wenn ich dann eben zwei benachbarte Zahlen habe, dass ich sie fast wie eine Verdoppelung rechne, aber dann irgendwie das, was durchs Verdoppeln falsch ist, wieder korrigiere. Halbierungsaufgaben sind also genauso schön, also 6 und die Hälfte davon weg und solche Geschichten. Heuristische und operative Strategien, zum Beispiel das gegensinnige Verändern bei der Addition, ist im modernen Mathematikunterricht eine ganz wichtige Strategie, die man mit Kindern behandelt. vielleicht von vielen Lehrern nicht sonderlich geliebt, weil man damit in gewisser Weise auch den Unterricht komplexer macht, aber andererseits das eigenständige Lösen der Aufgaben durch Kinder auch fördert und sie sozusagen nicht nur eine 0815-Lösung behandeln lässt. Man kann beispielsweise die Aufgabe 6 plus 8 lösen, indem man sagt, das ist dasselbe wie 7 plus 7. Und 7 plus 7 ist ganz einfach. Das ist eine Verdopplungsaufgabe. Das liegt abstrakt gesehen daran, dass ich hier sozusagen bei der einen Zahl ein zuzähle und dann ein abzähle, also insgesamt eine Veränderung um den Wert 0 mache, additive Veränderung, und damit den Gesamtsumme nicht verändere. Kann man auch sich mit dem Bildchen vorstellen, dass man eben hier sozusagen irgendwie eine Gruppe in der Klasse sitzen hatten da auch und dann den einen darüber holen, dann hat man hier einen vollen Zehner und damit kann man das irgendwie dann leichter ausrechnen. Das einzig Spannende dabei ist, dass man das auch bei der Subtraktion machen kann, nur dass es da nicht gleichsinnig, sondern gegensinnig ist. Nein, in Subtraktion ist es gleichsinnig, bei der Addition ist es gegensinnig. Das heißt, wenn ich bei der Addition bei einem Summanden den um einen bestimmten Wert verändere, muss ich den zweiten Summanden mit dem negativen Wert davon verändern. Und bei der Subtraktion ist es so, dass ich in beiden Fällen die gleiche Veränderung vornehme. Ich habe lange nach diesem Bild gesucht, weil die da irgendein Gewicht haben, also eine leichtgewichtige Lehrerin, direkt vom Abmagerungskur in die Klasse gekommen und ein Kind mit 25 Kilo und 61 Kilo und die kriegen beide dieselben Gewichte drauf. Da sind sie zwar, was die Waage angibt, schwerer, aber die Differenz bleibt gleich. Ja, jetzt verrate ich Ihnen noch, warum ich nach diesem Bild so lange gesucht wird, weil das eine der ganz wenigen Erinnerungen ist aus meiner eigenen Schulzeit, weil nämlich zur Behandlung des gleichsinnigen Veränderns in meiner Klasse ich, der Götz, und irgendein Mädchen, ich glaube, sie hieß Anna, nach vorne gerufen wurden. Sie war die Kleinste in der Klasse, ich wie immer der Größte. Wir nebeneinander gestellt worden sind, da wurde gesagt, der ist so viel größer. Und dann mussten wir beide auf den Pult steigen, was natürlich viel Spaß gemacht hat, weil ich leicht drauf kam und sie nicht. Und dann standen wir da drauf und dann hieß es, bin ich denn jetzt sozusagen, bin ich dadurch sehr viel größer als die? Also diese Frage hieß es, nein, wir sind ja nur ein bisschen, wir sind so ums Gleiche höher gegangen. So wie die hier sozusagen das gleiche Gewicht auf den Arm geschultert kriegen, ist das hier. Also in diesem Fall habe ich im Grunde genommen hier in beiden Fällen, wie das hier steht, das Gleiche abgezogen oder das Gleiche dazu getan. Jedenfalls, es führt dazu, dass es insgesamt keine Veränderung der Differenz bezeugt. Es sind andere Zahlen, mit denen ich rechne, aber die Differenz ist dieselbe, also das Ergebnis. Das ist also das gleichsinnige Verändern. Ich mag das mit dem Gewicht, wie Sie sich vorstellen können, sehr viel mehr. So, heuristisches und operative Strategien. Das sind jetzt also alle Möglichkeiten, wie kann ich eine Aufgabe geschickt lösen, ohne nur stumpfsinnig weiterzuzählen. Da sehen Sie also hier Möglichkeiten, dass man die Aufgabe 6 plus 8 lösen kann, indem man sagt, ich mache erstmal 6 plus 6, also ziele auf irgendeine leichte Verdopplungsaufgabe und dann noch 2 dazu. Oder ich mache 5 plus 5 und dann noch 4 dazu. Der andere sagt eben hier im Rollstuhl, was das ist, 7 plus 7. Ist das keiner? Okay, ich nehme alles zurück. Ich mache das natürlich zum einen, dass Sie auch mal was zum Lachen haben in dieser Vorlesung. Da ist ja nichts gegen einzuwenden. Zum anderen, dass ich, möchte ich einfach Ihnen, wann immer Sie in solche Schulbücher Aufgabenmaterialien kommen, immer versuchen, sozusagen auch Ihre abartigsten Assoziationen zu diesen Bildern zu pflegen, auch rauskommen zu lassen, weil Sie eventuell damit rechnen können, dass Ihre Kids in der Klasse die auch haben. Und Sie müssen dann irgendwie damit umgehen. Und wenn die da mit Rollstühlen ankommen, dann können Sie Ihre operativen Strategien erstmal vergessen. Dann müssen Sie mit denen eine halbe Stunde über behinderte Leute und Rollstühlen, vielleicht sind Sie in der Inklusionsklasse oder in der Schule und da gibt es welche, die in Rollstühlen rumfahren, dann müssen Sie was viel Wichtigeres machen als Addition. Das müssen Sie dann bereden. Insofern sind eben streckenweise Darstellungen sehr viel hilfreicher, die nicht so angereichert sind. Weil alle diese dämlichen Stühle, die bringen nichts dazu. Und auch diese Kinder, ob die lange Haare haben, hier ist sozusagen sogar ein Immigrationskind offensichtlich mit berücksichtigt worden. Verschiedene Haarstile, verschiedene Geschlechter, Jungen und Mädels. Also es ist ausgebufft bis ins Letzte, dass man ja keine Minderheit in unserer Gesellschaft hier nicht berücksichtigt hat. In den USA geht das sogar so weit, dass man bei den Namen dieser Kinder Indianernamen, mexikanische Namen, amerikanische Namen, japanische Namen, muss immer alles drin vorkommen, damit man bloß keine Minderheit in irgendeiner Form da negiert oder ablehnt. Wie auch immer, das Einzige, was im Grunde genommen wichtig ist, sind nachher diese komischen Sprechblasen. Und da sehen Sie, da kann man sich also unterschiedliche Rechenstrategien vorstellen. Ich mache mit Ihnen dann heute noch hier die Addition fertig und mache das nächste Mal die Multiplikation und Division. Also die Rechenstrategien, die es gibt, sind also zum einen die Zählstrategien, auszählen und weiterzählen, mit der eingebauten Fehlerdynamik, dass man von der falschen Zahl weiterzählt. Die nächste Strategie ist das, wo es höchstwahrscheinlich dann nachher, zumindest bei den meisten Kindern, darauf hinausläuft, dass man es auswendig kann. Das nennt man dann das kleine 1 plus 1, man beherrscht es einfach. Und um dahin zu kommen zu diesem Auswendigwissen, ist es neben den Zählstrategien auch überaus hilfreich, heuristische Strategien zu verwenden, also alles das, was ich Ihnen zum Schluss gezeigt habe. Das heißt in der Regel in so Schulbuchsprache, rechne einfacher. Und dann gibt es die Riesendiskussion, wieso ist das einfacher oder alles möglich. Aber insgesamt ist es eben eine der Möglichkeiten, zu sagen, anstelle da 7 weiterzuzählen und dann, ach Gott, da weiß ich nicht, habe ich nun schon 5 oder 6 oder 9 weitergezählt, kann ich da nicht eine Strategie finden, die viel besser ist. Und dann zu sagen, ja, da sehe ich eine Verdopplung und dann muss ich nur noch 2 weiterzählen, dann bin ich doch schon sehr viel besser dran. Das sind also gerade die heuristischen Strategien, wurden immer schon in vielen Mathematikkonzepten, auch schon vor 100 Jahren, in den 20er Jahren, immer wieder propagiert, sind immer im Unterricht wenig beherzigt worden, möglicherweise, weil vielleicht auch viele Lehrkräfte solche Strategien nicht gut beherrschen. Das wird sich ja nun ändern, wo Sie die bei uns hier alle kennenlernen. Ist auf alle Fälle etwas, was den Mathematikunterricht aus mathematischer Sicht interessanter macht, als nur auf die einfachste Art und Weise die Kinder dazu zu bringen, das kleine 1 plus 1 mechanisch zu beherrschen. Ja, ansonsten kann ich Ihnen noch einen schönen Tag wünschen. Für die meisten Leute, die wissen es vielleicht gar nicht, vor etlichen Jahren hätten wir heute frei gehabt, nämlich heute ist Buß- und Bettag.